Liebe Gemeinde, raus aus den Kirchenmauern, hinein ins weltweite Internet. Diesen Schritt sind in den letzten Monaten, im letzten Jahr viele Kirchengemeinden gegangen und wir mit ihnen. Zunächst im letzten Jahr durch Audiogottesdienste und dann seit etlichen Monaten nun durch live gestreamte Gottesdienste. Das heißt, im Augenblick feiern nicht nur diejenigen, die hier in der Kirche sitzen, den Gottesdienst, sondern viele, viele andere gleichzeitig oder zeitversetzt mit uns. Wie schön. Herzlich willkommen allen, die jetzt mit dabei sind. Wie aber können wir mit digitalen Gottesdiensten Menschen erreichen, denen kirchlich-liturgische Formen fremd sind? Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass diese live gestreamten Gottesdienste von Menschen wahrgenommen werden, die kirchlich verbunden sind und die niederschwellig von zu Hause aus diese Gottesdienste miterleben wollen. So sagen das zumindest Experten, die diese Sachen untersucht haben. Also wie können wir Menschen, die nicht vertraut sind mit der Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, mit Gottesdiensten in Verbindung kommen? Eine Gruppe von YouTubern, von Journalisten und von Theologen aus Norddeutschland geht dieser Frage gerade nach. Und als Rundfunkbeauftragter der SELG bin ich mit dabei in dieser Arbeitsgruppe. Wir wollen etwas entwickeln, was es bislang weltweit tatsächlich noch nicht gibt. Nämlich einen Gottesdienst, der von Anfang an für YouTube gestaltet wird, direkt auf den Punkt, interaktiv, kreativ, informativ und spirituell. Regelmäßige Videos in einfacher Sprache, schöner Gestaltung, mit hoher Reichweite. Zielgruppe: kirchenferne, fragend und suchende Menschen plus minus 30 Jahre alt. Die Entwicklung dieses neuen Formats ist ein sehr spannender Prozess. Für mich, für die anderen, die in der Arbeitsgruppe mitarbeiten, auch. Wir fragen, was die Leute in der Mitte des Lebens eigentlich interessiert. Welche Sprache sie sprechen, was sie bewegt. Aber auch, wie YouTube-Videos funktionieren und wie die gute Botschaft in diesem Umfeld so präsentiert werden muss, dass sie nicht weggeklickt wird. Bereits im Juni diesen Jahres wird es die ersten Demo-Videos geben und Ende des Jahres soll das Ganze dann starten. Raus aus den Kirchenmauern, hinein in die Welt. Dieser Prozess ist ja gar nicht neu. Von Anfang an ist das Evangelium über Grenzen hinweg in neue Räume hineingegangen. Die Botschaft musste transformiert werden. Eine dieser Transformationen haben wir eben gerade in der Epistellesung gehört. Paulus in Athen. Was macht der Apostel in dieser griechischen Stadt des Wissens und der Philosophie? Na, zunächst tut er das, was er immer tut, er geht in die Synagoge. Das ist ein Heimspiel für ihn. Als Jude kennt er sich da aus. Er spricht ihre Sprache, er kennt ihre Gebete und teilt ihren Glauben an den Gott Israels. Als gemeinsame Grundlage haben sie die Heilige Schrift. Paulus fällt es leicht, in der Synagoge von Jesus zu sprechen. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte für ihn. Aber er hält sich nicht bloß in dieser jüdisch-christlichen Blase auf. Jeden Tag redet er auch mit den Leuten, die er auf der Agora, auf dem Marktplatz antraf. Nun dürfen wir uns den Marktplatz in Athen nicht wie eine Shoppingmeile bei uns in den Städten vorstellen. Die Agora war zugleich das Informationszentrum. Es gab noch keine Zeitungen. Alle Informationen, sowohl die öffentlichen, die dann durch Herolde verkündet wurden oder durch Informanten, als auch die Diskussionen darüber, die fanden natürlich auf der Agora statt. Was damals auf der Agora in Athen lief, das findet heutzutage im Internet statt. Handel, Information, Diskussion, Unterhaltung. Paulus stellt seine Botschaft von Jesus Christus und der Auferstehung auf die Agora. Dabei merkt er, dass die philosophisch geschulten Griechen anders drauf sind als die Tora-gelehrten Juden. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickeln ihn in ein Streitgespräch und meinen, was will dieser Schwätzer eigentlich? Also, es geht dann auch sehr ehrlich und rau zu. Paulus bekommt es mit den beiden herrschenden Denkrichtungen der damaligen Zeit zu tun. Die Epikureer, die folgten folgendem Motto, vereinfacht gesagt: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sie suchen im Diesseits Lebenssinn und Lebenserfüllung und lassen es gerne mal so richtig krachen. Götter, die gibt es zwar, die haben irgendwann mal alles in Gang gesetzt, aber die haben jetzt keinen Einfluss mehr auf unser Leben. Ganz anders waren die Stoiker drauf. Lust und Genuss als Lebensinhalt lehnen sie ab. Der Leib zählt nichts, die Seele ist wichtig. Ihnen geht es um Verzicht und darum, im Einklang mit der Weltseele und im Einklang mit der Natur zu leben. Und beide Denkansätze prägen ja bis heute unser Leben. Und sie prallen auch in unserer Gesellschaft regelmäßig aufeinander. Zum Beispiel Spaßtouristen auf der einen und Flugverweigerer auf der anderen Seite. Für Paulus ist die Agora ein schwieriges Pflaster. Die Menschen verstehen ihn nicht. Sie sehen in ihm einen komischen Vogel, der unverständliches Zeug daherredet. Körnerpicker, so sagen sie wörtlich und spöttisch. Also einer, der hier und da Dinge aufgepickt hat und jetzt ohne Sinn und Verstand weitergibt. Und ich vermute mal, nicht kirchlich geprägten Menschen geht es ähnlich, die einen auf YouTube gestreamten Gottesdienst schauen und dann schnell wegklicken. Für sie ist das eine fremde Welt, eine unverständliche Sprache und seltsame Inhalte. Das passt nicht zu dem, wie sie denken, wie sie leben. Zum Glück sind da ein paar Menschen auf dem Athener Marktplatz neugierig geworden. Sie wollen von Paulus genauer wissen, welche neuen Lehre er vertritt. Deshalb nehmen sie ihn mit auf den Areopag. Also vor das Gremium angesehener Bürger, die über die Geschicke der Stadt entscheiden und die auch zu Gericht sitzen. Hier bekommt nun Paulus eine Chance, seine Lehre darzulegen und von Jesus Christus zu berichten. Ja, aber wie soll er das machen? So wie in der Synagoge besser nicht. Die Athener haben ja keine Ahnung von der Verheißung Gottes und keine Ahnung vom Volk Israel und von der Geschichte. Er muss wohl auf die Denke und das Lebensgefühl seiner Zuhörer eingehen. Paulus muss da ansetzen, sie dort abholen, wo sie gerade sind. Und genau das tut er. So tritt Paulus auf die Mitte des Areopag und sagt: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Städte angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch heute. Also erstmal ein genialer Gesprächseinstieg oder genialer Redeeinstieg. Er startet persönlich, er startet wertschätzend, er nimmt die Kultur und den Glauben der Athener auf und er macht neugierig. Damals gab es in Athen hunderte von Statuen und Altären. Geweiht waren sie den Göttern des Krieges, der Liebe, des Handels, der Seefahrt, der Jagd, der Ernte und so weiter. Nun könnte es ja sein, dass man einen der vielen Götter, einen vielleicht sogar entscheidenden, übersehen hat. Eben den Gott, an den man nicht gedacht hat, der aber nicht übergangen werden darf. Und diesen unbekannten Gott, den stellt Paulus nun seinen Hörern vor. Wie macht er das? Paulus redet von Gott, dem Schöpfer des ganzen Universums. Er verkündet, was sie unwissend schon glauben. Er spricht von dem, der jedermann Leben und Odem und alles gibt. Von dem Gott, den die Menschen suchen, von dem sie vielleicht etwas fühlen können, den sie finden wollen. Ja, Paulus sagt ihnen: Keinen von uns ist Gott fern. Durch ihn leben wir doch bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Bei all dem greift Paulus auf die griechische Kultur zurück. Paulus zitiert griechische Denker und schlägt Brücken zu griechischen Dichtern. Er taucht ganz tief in ihre Kultur ein, um das Evangelium möglichst verständlich zu machen. Aber dabei bleibt er nicht stehen. Im zweiten Teil seines Auftritts vor den Leuten auf dem Areopag betrachtet er die Kultur und das Denken und den Glauben der Athener durchaus kritisch. Zum Beispiel ihre Verehrung der Götterstatuen. Die Gottheit, so sagt er, gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Diese Kritik an der Götterverehrung war unter den gebildeten Griechen bereits vorhanden. Manche Philosophen monierten damals den Götzenkult genauso wie heutzutage katholische Gelehrte den Zölibat. Paulus aber spitzt die Kritik zu und er macht sie konkret. Er ruft dazu auf, sich von den Götterbildern abzuwenden. Umkehr ist gefragt. Und diese Umkehr ist nötig, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Die Welt hat ein Ende. Dieser Tag ist von Gott bestimmt. Und damit lässt er die philosophische Illusion auffliegen, diese Welt würde ewig dauern oder es gäbe unsterbliche Ideen. Am Anfang und am Ende steht Gott, nicht der Mensch. Vor ihm müssen wir uns rechtfertigen und Gottes Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. Und das geschieht nicht von sich selbst. Da muss jemand für die Gerechtigkeit einstehen, muss die Welt richten, ausrichten auf Gott, auf das, was sie wirklich ist. Und das, so verkündet Paulus, tut er durch einen Mann. Diesen Mann, so sagt er, hat Gott von den Toten auferweckt. Nein, nicht auferweckt. Ha. Bevor der Apostel überhaupt den Namen dieses Mannes nennen kann, regt sich heftiger Widerspruch bei den Zuhörern. Den Gebildeten, den Philosophen, den Dichtern, denn das geht gegen ihre Grundauffassung von der Unsterblichkeit der Seele. Der Leib ist vergänglich, klar, die Seele aber bleibt. Eine Auferstehung des Leibes? Unfassbar, undenkbar, hör auf zu reden, Paulus. Und tatsächlich bricht hier die Präsentation des Paulus ab. Auf YouTube hätten sich an dieser Stelle viele User einfach weggeklickt. Andere füllten die Kommentarspalten mit spöttischen Bemerkungen und beißenden Hohn. Wieder andere hätten keine Lust, sich damit zu befassen und sagten dann, naja gut, darüber wollen wir ein andermal mehr hören. Paulus, der diese Reaktion direkt mitbekommt, er verlässt den Areopag. Tja, bleibt zu fragen, war das jetzt ein Erfolg, sein Auftritt in Athen? Seine Erfolgsquote in dieser Stadt der Dichter und Denker war jedenfalls sehr überschaubar, ganz wenige Klicks. Das Evangelium ist eben kein Selbstläufer. Doch überraschenderweise werden dennoch einige erreicht. Ein Mann aus dem Rat, einer der angesehenen Leute in Athen, Dionysios, und eine Frau, Damaris, und noch einige andere. Sie fingen an, diesem einen Mann, den Gott von den Toten auferweckt hat, nämlich Jesus Christus, an ihn zu glauben. Dieses neue Gottesdienstprojekt auf YouTube, ich bin wirklich sehr gespannt, wo uns das hinführt. Wie es uns gelingt, die frohe Botschaft vom Auferstandenen so rüberzubringen, dass Menschen aus unserer westlichen Kultur berührt werden. Die ersten Ergebnisse sind schon da und die sind sehr vielversprechend. Also ein, zwei Videos sind so als Promo schon produziert und die finde ich sehr gelungen. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber sicherlich wird es so sein, dass nicht alle das begrüßen, dass manche genervt wegklicken, wenn sie darüber kommen. Und bestimmt werden einige auch blöde Kommentare schreiben, aber dennoch, ich bin guter Zuversicht, dass viele davon berührt werden. Berührt werden davon, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Die frohe Botschaft transformieren. Das Evangelium so sagen, dass es gehört und verstanden wird, das hat Paulus bei den Athenern getan. Und das tust du und das tue ich immer wieder, wenn wir mit nicht-kirchlichen Menschen über den Glauben sprechen. Uns einlassen auf sie, verstehen, anknüpfen, eine gemeinsame Sprache finden und dann auch von der Hoffnung reden, eben von Jesus, dem Auferstandenen. Gebe Gott, dass Menschen durch uns, sei es digital oder analog, Trost und Halt im Leben und im Sterben finden. Durch unseren Herrn, den gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Amen.